Was würde Ihnen einfallen, wenn Ihr Arzt sagt, tun Sie mehr für Ihre Gesundheit? Sport? Gesünder essen? Endlich mal zu dieser Hautkrebsvorsorge gehen? Alles sinnvoll und das wissen wir ja auch längst, in der Theorie zumindest. Doch unser Verständnis von Prävention, das will ein Spitzenforschungsprojekt jetzt revolutionieren und damit Medizin ganz neu denken. Unser Thema heute in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Anna Korwis und mein Gast ist die Frau, die hier in Berlin auf diese hohen Ziele maßgeblich hinarbeitet. Professorin Britta Siegmund, Direktorin der Klinik für Gastroenterologie, Infektiologie und Rheumatologie der Charité und Sprecherin des neuen Exzellenzclusters Immunoprecept. Herzlich willkommen, Frau Siegmund.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Also mit diesem Exzellenzcluster wollen Sie die Medizin, Zitat, umkrempeln. Wow, klingt erstmal groß. Was ist denn der Grundgedanke hinter diesem neuen Ansatz?
Sie haben es einleitend schon wunderbar zusammengefasst. Wann gehen wir im Moment zum Arzt? Und eigentlich, wenn wir alle ganz ehrlich sind, gehen wir dann zum Arzt, wenn wir irgendwelche Probleme haben. Und die Vorsorge fällt häufig ein bisschen hinten runter. Wenn wir die Strategie aber langfristig weitermachen, dann wird das mit dem Gesundheitssystem nicht gut gehen. In dem Cluster der Grundgedanke ist, dass wir in der langen Phase, in der wir gesund sind, besser verstehen wollen, warum bleiben wir eigentlich gesund? Wenn wir in unserem täglichen Leben bestimmten Stresssituationen ausgesetzt sind, warum manche Personen krank werden und warum manche nicht krank werden und welche Mechanismen die Leute gesund halten, die gesund bleiben. Und können wir das nicht irgendwie besser verstärken? Man muss vielleicht noch mal ein bisschen anders denken. Wenn wir im Moment in der Medizin neue Strategien suchen, sind es immer Strategien, die Krankheitsprozesse aufhalten. Aber wir fördern selten oder kaum die Mechanismen, die eigentlich die Gesundheit wiederherstellen. Und das ist der gedankliche Wendepunkt, den wir in der Medizin einführen wollen.
Und mit dieser Idee haben Sie sich in einem extrem kompetitiven Auswahlverfahren für die Exzellenzförderung von Bund und Ländern durchgesetzt. 3 Jahre hat es gedauert, bis der Antrag fertig war. Im Frühjahr haben Sie jetzt den Zuschlag bekommen, dass Sie starten können mit dem Exzellenzcluster Immunoprecept. Da stehen Sie jetzt auch in den Startlöchern, richtig?
Da stehen wir in den Startlöchern, genau.
Im neuen Jahr soll es losgehen. Und da sind auch sehr viele Institutionen, aber auch Personen beteiligt. Ich darf nicht unterschlagen, neben Ihnen gibt es noch 2 weitere Sprecher des Clusters. Können Sie grob umreißen? Wer ist da mit im Boot?
Also entscheidend ist das 3er-Sprecherteam und das sind mit mir zusammen der Nikolaus Rajewski vom MDC, also Max-Delbrück-Zentrum und da von dem Teil, der Systembiologie macht. Und das ist enorm wichtig, weil wir mit sehr vielen großen Datensätzen arbeiten werden. Und der 3. im Bunde ist Andreas Diefenbach, Mikrobiologe an der Charité und Immunologe. Und wir glauben, dass diese Mechanismen, die uns gesund erhalten, dass wir die im Gewebe finden. Und dass das Vorgänge unseres Abwehrsystems sind, die dort es schaffen, das Gewebe, die Resilienz, also die Gesundheit zu erhalten. Und das können wir aber nur im Detail untersuchen, indem wir zum einen Patientenkohorten haben für bestimmte Erkrankungen. Auf der anderen Seite die Expertise haben, auch wie das Abwehrsystem funktioniert. Und dann, und das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Schlüssel, dass wir auch die Technologien so mitentwickeln, um gemeinsam mit den Entwicklern die Biologie besser zu verstehen. Sprich, dass wir auf Einzelzellebene bis ins kleinste Detail verstehen, was eigentlich im Gewebe passiert. Und daraus ist dieses Dreier-Team entstanden, weil wir uns so wunderbar ergänzen. Und wir haben dann aus dem Max-Delbrück-Zentrum der Charité, dem Deutschen Rheuma-Forschungszentrum, der Freien Universität Berlin, dem Max-Planck-Institut für Genetik und dem Naturkundemuseum Johannes Vogel unser Team zusammengesucht, ein Team aus 25 PIs, wie wir das nennen.
PIs?
PIs sind die Hauptarbeit da machen, also die Projektleiter, genau.
Wie funktioniert das eigentlich in der Praxis? Also sitzt da jeder in seinem Labor, wurschtelt vor sich hin und einmal im Quartal trifft man sich und trägt alle Ergebnisse und Zwischenergebnisse zusammen? Oder?
Also natürlich treffen wir uns zwischendrin, aber ich glaube, die gelebte Praxis ist, dass wir ständig einen kontinuierlichen Austausch zwischen diesen verschiedenen Arbeitsgruppen haben, der auch schon seit Jahren so gelebt wird. Nur deswegen ist auch dieses Cluster so möglich, weil wir schon in vielen Projekten gemeinsam gearbeitet haben. Und jetzt haben wir den Mix der Personen einfach noch mal so ein bisschen adaptiert an das Thema und haben aber damit die Gruppe, die weiß, wie sie in Berlin gut zusammenarbeiten kann.
Man sieht an dieser Zusammensetzung, und Sie haben es eben auch schon angedeutet, Sie setzen ganz grundlegend an mit dem Exzellenzcluster, nämlich bei Molekülen, Zellen, auch bei Genen. Lassen Sie uns noch mal kurz den Biounterricht auffrischen. Ja, das hat vielleicht nicht mehr jeder parat. Wie hängen diese Baustoffe noch mal im Körper zusammen?
Also angenommen, jetzt brauchen wir ein gutes Beispiel, die tägliche Ernährung. Wir wissen heute, dass wenn wir uns vor allem von prozessierter Nahrung, also Pizza, Burger, süße Getränke ernähren, dass das unser Risiko für bestimmte Erkrankungen erhöht. Jetzt kann man sich fragen, wie passiert das? Und das ist komplex. Das heißt, das verändert im ersten Schritt die Zusammensetzung der Bakterien, Viren, Pilze bei uns im Darm, verändert aber auch die Darmbarriere. Und dann kann mehr Darminhalt in die Darmwand reinkommen und dann wird das Abwehrsystem gefordert. Und schon sind wir im Gewebe und schon setzen wir uns mit Mechanismen des Abwehrsystems auseinander. Und um diese Interaktion aber gut zu verstehen, brauchen wir zum einen die Systembiologie, das heißt die sehr große Datenmengen erstmal analysieren kann und darstellen kann. Und wir brauchen aber auch die Information, welche Zellen sind eigentlich in dem Gewebe und reagieren gerade.
Jetzt sind wir ja quasi schon ein bisschen bei den Immunzellen angekommen. Und vielleicht hilft auch nochmal das Bild, dass eine Zelle ja im Endeffekt sowas ist wie eine Fabrik.
Genau.
In der passieren ganz viele Sachen und die Bauarbeiter oder vielmehr die Maschinen in der Fabrik, das sind die Moleküle.
Ja.
Die können ganz viele verschiedene Dinge, können zum Beispiel Enzyme bilden, bestimmte spezialisierte Eiweiße etc. Und die Aufgaben für diese Maschine, die sind sozusagen festgelegt in den Genen. Das
ganz
ist
genau.
Sowas wie die Bauleitung oder der Bauplan.
Genau, das ist eine super Beschreibung. Genau.
Halbwegs korrekt zusammengefasst.
Ja. Ja.
Und Sie persönlich sind Expertin besonders für entzündliche Darmerkrankungen und auch Rheuma. Das sind ja Autoimmunerkrankungen, wo sich also unser Abwehrsystem gegen uns selber fälschlicherweise richtet. Da verstehe ich, dass man bei diesen Immunzellen, dass denen eine ganz entscheidende Rolle zukommt. Aber in dem Exzellenzcluster geht es ja auch um Krebs. Zellen wuchern da im Körper vor sich hin.
Es gibt eine Reihe von Krebsarten, die auch und so auch bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also meinem Heimatgebiet, die auf Basis einer chronischen Entzündung entstehen. Das heißt, ich habe über viele, viele Jahre eine Entzündung und dann irgendwann ist die Entzündung, hat die das Gewebe so sehr geschädigt, dass das Gewebe die Selbstkontrolle, also diese Reparaturmechanismen nicht mehr gut abbilden kann und dann kann es auch in dieser Situation zu Krebs kommen. Sodass auch Krebs eine Folge sein kann von fehlenden Gesunderhaltungsmechanismen in unserem Gewebe. Die Leute, die gesund bleiben, die bleiben gesund, weil bestimmte Gesunderhaltungsmechanismen funktionieren. Und die müssen wir besser verstehen, um dann auch einsetzen zu können.
Ein ganz wichtiger Begriff für Ihre Arbeit für das Exzellenzcluster ist die sogenannte Homöostase.
Ja.
Das klingt erstmal kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht, sondern das heißt letztlich, dass im Körper bestimmte Sachen in so einem natürlichen Gleichgewicht sind, egal was um uns herum passiert. Also Körpertemperatur ungefähr 37 Grad, ob in der Südsee oder am Nordpol. Sie wollen sich das ja auf Zellebene angucken. Was bedeutet diese Homöostase denn da?
Homöostase heißt, dass eine Zelle normalen Stoffwechsel macht, sich normal teilt und keine vermehrten Eiweißstoffe produziert, die Stress signalisieren. Also das kann man an der Zelle auch sehen, genauso wie man bei uns am Körper auch merkt, wenn jemand, ein Mensch irgendwie im Stress ist. Also da ist eine Zelle eigentlich ein kleiner Mensch, der genauso gestresst sein kann. Das kann man sehr gut messen. Und diese Homöostase in der einzelnen Zelle, aber dann vielleicht noch wichtiger, in bestimmten Organen, wie zum Beispiel dem Darm, da kann man das sehr schön feststellen und sehen, ob zum Beispiel die Barriere im Darm stabil ist oder ob die deutlich mehr durchlässt, als sie normal durchlassen sollte.
Und das ist auch genau der Punkt, den Sie sich angucken wollen, ob das so funktioniert im Gewebe, wie es sein soll. Und Sie wollen den Moment quasi nicht verpassen, wo dieses Gleichgewicht kippt?
Also wir wollen verschiedene Sachen machen. Das Arbeitsprogramm ist in drei große Blöcke geteilt. Und in dem ersten Block wollen wir eigentlich die gesunden Organismen untersuchen und diese Organismen bestimmten Stresssituationen aussetzen und gucken, wer geht in die Stresssituation rein und wer bleibt eigentlich gelassen. Und das dann molekular untersuchen und hoffen, dass wir bei denen, die gelassen bleiben,
Also deren System, deren Organismus gelassen bleibt.
Dass wir da besser verstehen, welche Mechanismen dominieren, verglichen mit denen, die gestresst sind und damit die Homöostase verlieren, also dieses Gleichgewicht verlieren. Das ist der eine Schritt. Der zweite Schritt ist, und das ist, glaube ich, ein bisschen besser vorstellbar und auch schon sehr viel konkreter, wenn wir vor allem Patientengruppen haben, von denen wir wissen, die haben ein Risikoprofil. Und ein sehr gutes Beispiel ist hier Rheuma. Es gibt gesunde Personen, die haben bestimmte Marker im Blut, die das Risiko erhöhen, dass sie irgendwann Rheuma entwickeln. Aber nicht alle von denen, die diese Marker im Blut haben, entwickeln Rheuma. Mhm. Sodass die spannende Frage ist, warum entwickeln die, die Rheuma entwickeln, Rheuma und warum bleiben aber die anderen gesund? Was für Mechanismen können da verhindern, dass dieser Schritt Rheuma eintritt? Das ist der zweite Block. Und der letzte Block, den wir eigentlich alle fast mit am spannendsten finden, sind, wenn wir chronische Erkrankungen, zum Beispiel chronische entzündliche Darmerkrankungen therapieren, sind wir immer ganz glücklich, wenn wir eine sogenannte Remission erreichen. Das heißt, der Patient sitzt vor mir oder die Patientin und sagt, mir geht's eigentlich gut. Mhm. Und wir schauen uns in der Gastroenterologie.
Gerade keinen Schub, alles in, im ruhigen Bereich, im
ruhigen Fahrwasser. Wir machen vielleicht sogar eine Darmspiegelung und sehen, da ist wirklich keine Entzündung. Man nimmt vielleicht noch eine Gewebeprobe, da ist auch keine Entzündung. Wunderbar. Wenn man dann aber den Patienten fragt oder die Patientin, geht es dir eigentlich so wie vor der Diagnose? Dann sagen die ganz häufig, nee, da sind schon noch ein paar Sachen anders. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die das Risiko haben, auch wenn alles gut aussieht, dass sie innerhalb sehr kurzer Zeit einen Schub der Erkrankung entwickeln können, obwohl alles ganz normal aussieht. Die spannende Frage ist, was unterscheidet dieses eigentlich gesund aussehende Gewebe von einer Darmschleimhaut von einer gesunden Person? Und kann man vielleicht mit Mechanismen, die wir in dem ersten Block identifiziert haben, also wie können wir unsere Gesunderhaltung stärken, können wir die dort nutzen, um diese Leute in eine noch stabilere Remission, also stabile Phase zu bringen?
Also Sie wollen auch ein bisschen diesen Graubereich zwischen gesund und krank ausleuchten.
Genau.
Und wie wollen Sie das machen? Mit welchen Technologien oder wie ist da die Arbeitsaufteilung auch? Ich nehme an, von Ihrer Seite, von der Charité kommen auch die potenziellen Probanden, ne? Da sind sicherlich Studien geplant.
Also ehrlicherweise, die Mehrheit der Kohorten von Patientinnen und Patienten sind, haben wir schon. Mhm. Weil erstmal geht es nur um Gewebe. Um Gewebe und gut charakterisierte Gewebeproben. Also sprich, ich habe eine Probe, die im Tiefkühlschrank ist.
Zum Beispiel von Darmschleimhaut.
Von Darmschleimhaut, genau, oder Blut. Und ich habe die detaillierten Daten zu diesem Patienten, dieser Patientin zur Verfügung. Das ist total wichtig, weil ich muss wissen, wie geht es dem Patienten oder der Patientin? Und geht es denen wirklich gut? Und was haben die sonst noch? Was nehmen die für Medikamente zum Beispiel auch ein? Und dann kann man diese Gewebeproben, dann werden die genau untersucht. Also dann wird erstmal im Gewebe verstanden, was habe ich da für Zellen? Was habe ich da für Moleküle, also für Eiweißstoffe, für Signalstoffe? Habe ich da auch vielleicht Veränderungen im genetischen, also im Erbmaterial, was ich bei Gesunden nicht habe und wie sind die Unterschiede. Und wenn man das einmal sauber charakterisiert hat, dann ist im nächsten Schritt, muss man überlegen, okay, wie können wir das jetzt funktionell untersuchen? Also dann muss man in lebende Zellen gehen im ersten Schritt und gucken, ob man solche Mechanismen nachstellen kann und wie man die unter Umständen nutzen kann.
Und dann hat man riesige Datenmengen, die man auswerten muss. Das heißt, ist es auch der technologische Fortschritt? Sind es auch Möglichkeiten der KI, die dieses Forschungsprojekt, dieses Exzellenzcluster jetzt überhaupt erst möglich machen?
Also ich glaube, der Moment ist, dass wir eine kritische Masse unter diesen 25 Projektleitern haben wir eben welche, die sehr stark in der Informatik sind und die aber auch sehr eng zusammenarbeiten mit denen, die eben auf Einzelzellebene Detailinformationen aus der Zelle rauskitzeln können. Und das ist etwas, was wir erst seit sehr kurzem in dieser Tiefe können und was ständig weiterentwickelt wird. Also auch in den 3 Jahren, in denen wir das Konzept zusammen entwickelt haben, sind unglaubliche Dinge vorangegangen, wo wir heute schon viel tiefer reingucken können als noch vor 3 Jahren. Und ich glaube, diese Entwicklung zusammen mit den Patientenproben und diesem Team, was eben auch, ich glaube, man braucht ein Team, was eben auch die Gedanken aus allen Richtungen da reinbringt. Nur so kann man diese Fragen gemeinsam lösen.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Professor Britta Siegmund von der Berliner Charité. Sie gehört zu den leitenden Wissenschaftlern des neuen Exzellenzclusters ImmunoPrecept. Jetzt fragt man sich natürlich als Hörer, Sie haben da jetzt für 7 Jahre erstmal Geld bewilligt bekommen. Ich glaube pro Jahr bis zu 7 Millionen. Stimmt?
So etwa, ja.
Wenn es Ihnen jetzt gelingt, Ihr Ziel zu erreichen, dass Sie eben diesen Übergang von krank zu gesund oder warum bleibt gesund, wer eigentlich auch ein Risiko hätte, also genau diese Schnittstelle zu finden. Wie könnte man das denn in eine Therapie übersetzen? Also wie könnte man das in der Praxis für die Patienten zugänglich machen?
Also in der Praxis muss es durch eine Blutabnahme erfolgen oder in Risikogruppen, meinetwegen durch eine Darmspiegelung. Und dann müssen es aber Biomarker sein, also Marker, die ich dem Gewebe oder dem Blut entnehmen kann, die uns sagen, diese Person hat meinetwegen ein erhöhtes Risiko. So. Und dann wird es spannend. Und dann wäre es spannend, ob es uns gelingt, in den 7 Jahren für eine einzelne Gruppe schon einen Mechanismus so zu identifizieren, dass man dann eine Studie planen kann und eine Risikogruppe praktisch schützend behandelt, also präventiv schon eine Therapie einleitet, damit sie nicht krank werden.
Dann müsste man die quasi mit Therapien, die auf molekularer Ebene ansetzen,
ja, das
behandeln.
Ist aber, also wir haben ja schon.
Das gibt es ja auch schon.
Genau, wir haben ja viele Therapien, die sehr gezielt ansetzen, ja, und auch gar nicht zwingend unfassbar teuer sein müssen. Und die haben wir. Und was wir wissen von den chronischen Erkrankungen heute ist, je früher wir gut therapieren, umso besser ist der langfristige Verlauf.
Und das ist das Ziel.
Genau. Wenn uns das in 7 Jahren gelingt, das wäre schon richtig gut. Ich glaube, wir wären aber auch schon echt gut, wenn wir Marker identifizieren, die bestimmte Risikogruppen erstmal auch klar markieren und wenn die enger beobachtet, das wäre im Vergleich zu heute schon ein Riesenfortschritt.
Wenn man quasi bei denen über die Biomarker sehen würde, ja, die laufen Gefahr, später genau mal zu erkranken. Da stellt sich aber natürlich auch ein bisschen die Gretchenfrage, wie auch als das mit der Genomsequenzierung so massenzugänglich wurde für einen schmalen Taler, will man das denn überhaupt eigentlich so genau wissen, ob man da eine Veranlagung oder ein Risiko hat?
Das ist eine exzellente Frage, die wir aufgreifen wollen und die wir zusammen mit Ethikern auch besprechen wollen, weil das ist ganz kritisch. Es bringt nichts, wenn ich dann eine Gruppe habe, die weiß, dass sie Risiko hat, krank zu werden und dann aber den Rest ihres Lebens darüber grübelt, ob sie jetzt krank werden oder nicht. Aber das sollte auf keinen Fall das Ziel sein. Das Ziel sollte sein, dass wir, wenn wir diese Personen identifizieren, dann auch eine sehr gute Option anbieten. Aber wie man das am besten kommuniziert und auch dann in die klinische Praxis integriert, ich glaube, das ist eine Frage, die wir mit Ethikern zusammen gut ausarbeiten müssen und da auch Konzepte entwickeln müssen.
Und vielleicht auch mit Ökonomen, weil dann ist ja die Frage,
absolut,
was ist finanziell eigentlich die sparsamere Variante?
Genau.
Vielleicht Leute zu behandeln vorab, die dann vielleicht doch gar nicht krank geworden wären, genau, oder zu warten, bis die alle krank sind und sie dann zu therapieren.
Genau. Das ist ein gesellschaftliches, ethisches, politische Fragestellung, die wir auch genauso angehen müssen, genau.
Also, was glauben Sie denn, wie weit sind wir jetzt in zeitlichen Dimensionen gesprochen entfernt von so einer Präzisionsprävention?
Die Präzisionsprävention ist ja erstmal ein wissenschaftliches Konzept. Und ich glaube, das muss wirklich noch ausgearbeitet werden. Und bis das wirklich in die tägliche Praxis kommt, für einzelne Erkrankungen findet es schon statt. Für einzelne,
zum Beispiel,
wenn ich in einer Familie lebe, wo Beispiel Brustkrebs,
ja.
Also solche Sachen
kann man
vorsorglich.
Brüste oder
genau,
auch Eierstockkrebs, genau, wenn man diese genetische
genau
Prädisposition hat. Ja.
Aber das hätte man eben gerne auch für andere Erkrankungen, um dann eben auch so einzugreifen, dass man die Entstehung verhindert. Ja, das wäre am Ende das Ziel.
Aber eine zeitliche Prognose würden Sie sich da jetzt nicht.
Nee, ich glaube, das eine ist dass wir diesen neuen Gedanken, wie man Medizin denken muss, einführen wollen. Dass man also nicht überlegt, warum wird Person X krank, sondern warum bleibt Person X gesund.
Mhm.
Aber das ist total wichtig, dass wir diesen Gedanken auch im Studiengang Humanmedizin einführen. Das ist das eine. Und das führt dann auch so ein bisschen zu der Frage, können wir das heute eigentlich schon machen? Und was können wir heute beitragen? Und dann kommen wir zurück zu dem, was Sie einleitend gesagt haben. Ja, wir wissen, wir müssen uns bewegen. Wir wissen, wir sollten uns gesund ernähren. Wir sollten keine Softdrinks trinken. Und wie bringen wir das aber besser in die Bevölkerung? Weil das hilft nichts, wenn 25 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das toll finden, sondern wir brauchen Strategien, wie wir das in die Gesellschaft bringen, wie wir das auch im Kindergarten bringen, wie wir das in die Politik bringen und die Öffentlichkeit.
Da sind wir quasi bei einem zweiten Strang oder einem weiteren Element des Projekts, des Exzellenzclusters. Sie wollen auch ihr Wissen und ihre Erkenntnisse an den Mann und die Frau, an die Berlinerin und den Berliner bringen mit einem, Moment, jetzt muss ich spicken, Berlin Hub for Science with Society, mal ein bisschen freier übersetzt, Berliner Forum für Wissenschaft im Dialog mit der Gesellschaft.
Genau, sehr gut.
Wie soll das denn aussehen?
Dafür haben wir uns erstmal ins Boot geholt, das Naturkundemuseum, weil das Naturkundemuseum schon sehr lange solche Projekte macht, also versucht, mit wissenschaftlichen Fragestellungen die Gesellschaft zu erreichen, indem sie einfach Dinge im Museum ausstellen und da ganz viele Leute durchgehen und man damit schon sehr, sehr viele Leute abgreift. Aber wir wollen auch mit dem Museum zusammen und mit weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die wir dafür rekrutieren wollen, Methoden entwickeln, wie wir in Schulen gehen können, in Kindergärten gehen können, aber auch die Politik erreichen, um diese Ziele und diese Idee in die Gesellschaft zu bringen. Weil es bringt nichts, wenn man das immer einfach nur erklärt, sondern die Leute müssen das leben und merken, dass das irgendwie gut ist, um das dann auch selber in den Alltag einzubringen.
Aber Sie wollen ja nicht nur diese klassischen, Ernährungspyramiden und Bewegungskonzepte vermitteln, sondern diesen neuen Ansatz. Was ist da Ihre Botschaft? Was wollen Sie da vermitteln?
Aber das hängt aus unserer Sicht hängt das eng zusammen. Weil wenn wir einmal betrachten, wie gut ist Deutschland darin zu verhindern, dass Softdrinks an Kleinkinder verkauft werden oder an Kinder verkauft werden, müssen wir sagen, das ist irgendwie ziemlich traurig. Und wir wissen aber gleichzeitig, dass diese Softdrinks bei Kindern und auf lange Sicht ein Übergewicht auslösen, Diabetes, also eine Zuckerkrankheit auslösen können und auch viele andere Folgeerkrankungen. Das heißt, wir können auch im Moment schon viel tun, um unserem Körper Gesunderhaltung zu ermöglichen, indem wir sehr einfach, also es klingt erstmal einfach, ja, aber auf die Dinge, die wir unmittelbar machen können, nämlich keine Softdrinks, eher frische Nahrung, Bewegung und dass Bewegung Spaß machen kann, das sind Dinge, die können wir heute schon machen. Und ich glaube, die müssen wir erstmal in die Gesellschaft bringen und damit diesen Gedanken, da können wir was für unsere Gesunderhaltung tun.
Aber da muss ich nochmal fragen, passiert das denn nicht schon? Also jeder kennt ja diese Faustformel 5 am Tag, ne? Gemüse und Obst und dass Softdrinks nicht gesund sind, weiß man auch. Mhm. Der Geist ist willig, der Körper ist schwach, ne? Ist dann natürlich oft das Problem. Aber man hat die Botschaft oft genug gehört. Und dann sind wir bei einer anderen Ebene.
Ja.
Einfluss von Lobby auf Politik etc. Aber diese Erkenntnisse, die weiß man doch schon.
Ich glaube, die weiß ein Teil der Bevölkerung, aber die wissen nicht alle und wir müssen aber die gesamte Bevölkerung erreichen. Also wir müssen überall in Kindergärten und Schulen gehen und müssen alle Bevölkerungsschichten auch erreichen. Und ich glaube, das ist im Moment noch nicht der Fall.
Und wenn Sie mal ein Stück in die Zukunft schauen und auf die Arbeit Ihres Exzellenzclusters, vielleicht auch ganz optimistisch hoffen und setzen, was glauben Sie denn, also Sie in der Forschung und wir dann im weiteren Verlauf auch in der Gesellschaft tatsächlich erreichen können, realistisch bei dem Ziel, Krankheiten gar nicht erst entstehen zu lassen?
Wie viel kann man erreichen? Das ist schwierig vorherzusagen, ja. Aber mit etwas Optimismus, ich glaube, dass wir sowohl für die Risikoerhebung bei Risikogruppen einiges erreichen können und da neue Gruppen identifizieren können, aber auch bei Personen, die krank sind und vielleicht ein erhöhtes Risiko haben, darauf aufbauend eine andere Erkrankung zu bekommen, die sehr viel besser identifizieren können, dann besser überwachen können. Ich glaube, das ist auch ein zentraler Bereich. Und das mag jetzt so ein bisschen widersprüchlich klingen, weil ich aus der Charité komme. Aber eigentlich ist das Ziel auch der Charité, dass wir Leute aus dem Krankenhaus fernhalten. Das wäre die Vision. Und also für einen Teil wird das auf jeden Fall gelingen.
Britta Siegmund, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Professor Britta Siegmund, Direktorin der Medizinischen Klinik für Gastroenterologie, Infektiologie und Rheumatologie der Charité und Sprecherin des neuen Berliner Exzellenzclusters ImmunoPrecept, das die Prävention revolutionieren will.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.